Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Ja, wir haben beim letzten Mal versprochen, dass wir die Geschichten hinter der Geschichte erzählen. Bei mir sind heute Terry Swartzberg, schön, dass du wieder da bist.
Guten Tag.
Und Andreas Häusler.
Grüße Sie ganz herzlich.
Und Andreas Häusler müssen wir ein bisschen vorstellen. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, dass wir uns noch einen Experten hier in den Podcast holen. Sie haben das Gedenkbuch der Münchner Juden geschrieben. Waren der Projektleiter. Was genau ist das? Was haben Sie da gemacht?
Das ist ein Projekt, das Anfang der 90er Jahre im Münchner Stadtarchiv begonnen wurde. Ein Erinnerungs-, ein Gedenkprojekt, weil man festgestellt hat, dass eigentlich viel zu wenig bekannt ist über jüdisches Leben in München vor 33, aber insbesondere nach 33. Und dass die Lebensgeschichten der Menschen, die aus München vertrieben, die ermordet wurden, Zuge der Deportationen, dass die eigentlich unbekannt sind, dass es unendlich viele Leerstellen in der Stadt gibt und diese Leerstellen wollte man füllen und hat gesagt, es muss ein biografisches Gedenkbuch der Münchner Juden geben und inzwischen gibt es das auch.
Und das wirklich Faszinierende ist, dass zu fast jedem die Lebensdaten da drin stehen, dass Fotos von vielen da drin sind, dass man wirklich ein Bild bekommt von diesen Menschen.
Ja, das ist ein enormer Glücksfall, dass wir diese Fotos haben. Das ist ein Fund aus dem Kreisverwaltungsreferat aus den 80er Jahren. Das sind sogenannte Duplikate von Kennkarten, speziell für Juden und Jüdinnen. Und alle diese Kennkarten enthalten Passfotos etwa um 1938. Und so bekommen diese Menschen jetzt auch ein Gesicht. Und das ist natürlich sehr wichtig für die für die Erinnerungskultur, für das Gedenken, aber auch für die Würdigung der Lebensgeschichten dieser Menschen, damit man ihnen in die Augen blicken kann.
Ja.
Genau. Ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Holocaust, mit den Opfern in München. Ich leite die Initiative. Und das Gedenkbuch von Andreas und seinem Team ist absolut unentbehrlich. Absolut unentbehrlich. Andreas und seine Leute werden es schon mitgekriegt haben, wie oft ich da reinschaue, wie oft ich Daten hole und so. Dazu müsste ich auf meine New York-amerikanische Art und Weise doch ein Lob für Andreas aussprechen. Nicht nur als Leiter des Gedenkbuchs, aber als Mensch. Andreas, du hast immer ein offenes und ein sehr fachkundiges Ohr für alle Gedenkprojekte von allen Menschen, seien sie es in München oder in Frankfurt. Und du bist immer da eine Quelle von guten Informationen und guten Raten. Und dafür sage ich für sehr viele Menschen, Toda Rabba.
Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Vielen Dank, lieber Terry. Das ist
aber
schön,
mehr
dass du das
mehr als verdient. Mehr als verdient. Du bist ein sehr bescheidener Mensch. Das Einzige, was ich bei dir auszusetzen habe, ich konnte so ein Stück von mir abnehmen, lieber Andreas. Wir kennen uns ja sehr lange. Aber komischerweise bist du doch sehr bescheiden, sehr eloquent bescheiden geblieben. Aber wie gesagt, du hast es mehr als verdient, dieses Lob.
Werde ich mich mal kurz von der Bescheidenheit ein bisschen distanzieren und Werbung machen, weil wir reden immer von Gedenkbuch, aber es gibt es inzwischen auch als Online-Fassung und eine aktualisierte Version ist im Internet zu finden. Also alle, die diese Recherchen machen möchten, die sich informieren möchten über die Folgen der Shoah in München, können das inzwischen auch im Internet machen.
Genau, und zu den einzelnen Menschen, über die wir heute sprechen, setzen wir dann auch in die Shownotes jeweils einen Link ins Gedenkbuch an die entsprechende Stelle, damit Sie sehen können, von wem wir sprechen. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz woanders an. Wir wollen ja auch ein Bild bekommen davon, wie das hier ausgesehen hat, was hier passiert ist. Wie sah denn dieses Viertel aus? Also dieses Gedenkbuch beginnt 1933. Wie haben die Menschen hier gelebt und wer hat hier gelebt und was waren das für Leute?
Naja, diese Ecke hier, in der wir uns gerade befinden, ist natürlich ein typisches Innenstadt- oder Zentrumsviertel, auch in den 20er und 30er Jahren. Natürlich sah es vor 100 Jahren ziemlich anders aus hier.
Stimmt, das sind ja schon fast 100 Jahre, mein Gott. Ich habe jetzt gerade etwas verdutzt.
Ich habe mal einen Auszug aus dem Münchner Stadtadressbuch aus den 30er Jahren mitgebracht. Und in dieses Stadtadressbuch ist im Übrigen eine ganz tolle historische Quelle, erscheint jedes Jahr oder in der Vergangenheit ist es jedes Jahr erschienen, wo man sehr gut die sozialen und auch ökonomischen Verhältnisse in der Stadt nachvollziehen kann. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind darin dokumentiert, alle Gewerbebetriebe, alle Vereine, alle Institutionen. Und da kann man natürlich jetzt auch mal schauen, was hat sich hier in der Herzog-Wilhelm-Straße oder in der Herzog-Spitalstraße so alles abgespielt. Und es ist durchaus interessant, wenn man reinschaut, zum Beispiel dieses Gebäude, um das es geht, ist die Herzog-Wilhelm-Straße 5, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja. Ist eine relativ kurze Straße, die hat nur 33 Hausnummern, das ist also eher
überschaubar.
Sehr überschaubar, genau. Aber es war eine Wohn- und Geschäftsstraße, in der sich vor allem kleine und mittelständische Gewerbebetriebe aufgehalten haben. Also wir haben hier Damenschneidereien, wir haben eine Wagenbauwerkstätte, zum Beispiel in der Nummer 19. Wir haben eine Schuhmacherei. Und eine Milch- und Brothandlung in der Nummer 24. Wir haben ein Manufakturwarengeschäft in der Nummer 12. Wir haben ein Geschäft für Gewächshausbau in der Nummer 5. Ja, das ist auch interessant.
Ein Geschäft für Gewächshausbau.
Ja, genau. Sogar im Handelsregister eingetragen. Also man kann aus diesen Einträgen im Stadtadressbuch sehr gut ablesen, wie die sozialen Verhältnisse in einer bestimmten Ecke der Stadt waren. Und kann auch die Bewohner finden. Also wir haben hier auch die Namen all jener Menschen, die 1938 hier gewohnt haben, ihre Berufe und haben so ein sehr gutes Fenster in die Vergangenheit durch die Stadtadressbücher. Interessant ist, wenn man den Blick in das Stadtadressbuch noch ein bisschen vertieft, dass auch 1938 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hier in dieser Straße eine Dienststelle hatte. Und zwar war da die Hilfskasse der Reichsleitung der NSDAP.
Aber wenn man sich mal die Leute anschaut, die hier im Haus gewohnt haben, da sind ziemlich viele irgendwie miteinander verwandt, verschwägert oder befreundet oder haben sich gegenseitig geheiratet. Wie kam das?
Meine Theorie ist, dass als Menschen immer verzweifelter nach Unterkunft gesucht haben, vor allem Unterkunft, wo sie sich wohlgefühlt haben, natürlich sind sie bei Freunden und Verwandten, versuchten da unterzukommen. Und wenn es ein jüdisches Paar oder jüdische Leute gab in einem Haus, das als freundlich erachtet würde, dass diese Menschen dahin gekommen sind. Und durch die Steinmeiers und durch die Landauers und durch die Sommer-Neumetzger-Familien, das waren drei Familien, haben die anderen irgendwie immer wieder das Gefühl gehabt, wir können hier runterkommen. Ich glaube, Andreas, du gibst mir recht, der Suche nach Unterkunft in München wurde immer verzweifelter in den 30er Jahren. Es fing sogar vor der Machtergreifung an, aber man wurde immer mehr rausgeschmissen, immer mehr unter unzumutbaren Bedingungen irgendwie untergebracht und man wollte dann irgendwie doch mindestens bei sympathischen Menschen da sein. Insofern deswegen nenne ich die Ankerleute.
Wann hat das denn angefangen, sich zu verändern? Also vorher waren es halt eben diese Ankerleute, die so gewohnt haben und dann mussten Menschen zu ihnen kommen oder durften, wollten, wie auch immer. Was hat sich da verändert? Warum war es so, dass zu diesen Ankerleuten andere Menschen dazugekommen sind?
Es ist schon so, wie Terry gesagt hat, dass schon in den 30er Jahren die Menschen versucht haben, zusammen zu leben, ja, weil die Situation in München sehr viel schwieriger war. Also gerade für Geschäftsleute war es schwierig, ihre Umsätze zu halten, die Einkommen sind zurück, es gab Berufsverbote und so weiter. Also die wirtschaftliche Situation hat sich für viele verschärft. Und
also dann, es war noch nicht so, dass sie aus ihren Wohnungen raus mussten, sondern dass es wirtschaftliche Zwänge waren, weil sie einfach boykottiert wurden,
genau,
wenn man es mal neutral formulieren will.
Durch die Verfolgungsmaßnahmen, durch die Schikanen.
Genau, das ist immer, glaube ich, wichtig, dass wir das dazu sagen. Was waren das jetzt gerade für eine Phase auch?
Dann? Ja. Und dann gibt es diese solidarischen Elemente, dass man sich gegenseitig hilft im Freundes- und Bekanntenkreis, in den Familien. Die Zäsur findet dann tatsächlich nach der sogenannten Reichskristallnacht statt. Da verschärft sich die Rechtslage, da kommt es zu Entmietungen, dann werden Leute von Amts wegen aus ihren Wohnungen gekündigt und es wird ihnen auch vielen zumindest dekretiert, wohin sie zu gehen haben, also wo sie künftig leben und wohnen sollen. Das werden dann diese sogenannten Judenhäuser und Judenwohnungen eingerichtet. Meistens waren das Immobilien, die bereits schon in jüdischem Eigentum waren, sodass man gesagt hat, dort, in Anführungszeichen, konzentriert man jetzt diese Menschen, die man hier nicht mehr haben will.
Böses Wort, ja. Aber das war in diesem Haus, glaube ich, nicht so, hast du gesagt, Terry.
Das weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass die Zuweisung so früh anfing. Ich denke, dass später einige Menschen, die 41 gekommen sind, die würden meines Erachtens wahrscheinlich zugewiesen. Aber 38 war das mehr so, dass sie selbst was suchen mussten, 39 was suchen mussten. Was meinst du, Andreas?
Ich glaube auch, dass vor 38 es eher so diese verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Netzwerke waren, die eine Rolle gespielt haben. Und nach 38 dann quasi von Amts wegen diese Zuweisungen erfolgt sind. Okay. Kündigungen auf der einen Seite und dann die Ansage, die behördliche Ansage, sie haben künftig dort ihren Wohnsitz zu nehmen und in dem Fall eben in der Herzog-Wilhelm-Straße 5. Ich weiß nicht, ob man das Gebäude hier als ein klassisches, in Anführungszeichen, Judenhaus bezeichnen kann. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Biografien der einzelnen jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner anschaue, dass hier sehr viel verwandtschaftliche Netzwerke eine Rolle spielen.
Das ist also tatsächlich so wahr, dass Leute gesagt haben, darf ich zu dir kommen?
Richtig. Also man sieht das zum Beispiel bei der Helene Landauer, da kommt dann die Schwester, die Luise Levi. Und in anderen Fällen, glaube ich, gibt es auch sehr enge verwandtschaftliche Beziehungen. Da rückt man dann zusammen. Da sagt man, ja, es ist sehr schwierig und hart für alle und wir müssen jetzt zusammenhelfen. Und wir machen hier ein Sofa frei oder das Zimmer wird frei für euch und da könnt ihr sein.
Wollen wir uns die Helene Landauer in dieser Folge vielleicht einfach mal ein bisschen genauer anschauen? Wer war die, Terry?
Helene Landauer hat ein Delikatessengeschäft. Ich weiß als New Yorker, was ein Delikatessen ist. Ich bin mit Deli so genannt aufgewachsen. Ich glaube, ein Delikatessen in Deutschland, in München war etwas anderes. War nicht nur Essen und nicht nur oder so, Andreas.
Also bei mir heißt es Kolonialwaren mit Delikatessen. Kolonialwaren sind auch andere Dinge, Textilien, Gebrauchsgegenstände,
aus den Kolonien
importiert. Aber Delikatessen sind in erster Linie ja schmackhafte und feine, exzellente Lebensmittel.
Genau, und Ihr Delikatessengeschäft, wo ich sehr gern gewesen wäre, war eine Karlstraße 43. Und sie war eindeutig sehr geschäftstüchtig. Also sie waren eine Zeit lang in Südafrika. Man fragt sich, was sie da gemacht haben. Aber sie kommen so
vielleicht 10 Jahre lang sogar, ne?
Ja, vielleicht diese Idee mit Kolonialwaren haben sie da mit importiert aus Südafrika. Und
hey,
so.
Das macht Sinn. Genau. Die beiden zwei Kinder sind dort geboren?
Genau, Carole und Max Samuel. Und sie haben eigentlich in der Seidelstraße sehr lange gelebt, 1910 bis 1937, die Helene und ihre Kinder. Und dann ist sie hierher gekommen, 37, man fragt sich warum, aber man weiß es ja nicht.
Naja, sie ist in München geboren, das ist ihre Heimat.
Ja, nein, aber warum
aber sie vorher in der
Seidelstraße warum sie die Seidelstraße verlassen hat, weil sie eindeutig, es gab sehr viele Menschen, die in der Seidelstraße ja gewohnt haben, warum sie in die Herzog-Wilhelm-Straße umgezogen ist, 37 auf jeden Fall. Da kamen danach sehr viele Menschen mit ihren Kindern, Max und Carole, und dann kam ihre Schwester, und dann kam ein Neffe, David Meyer, muss wohl ein Neffe gewesen sein und so. Und dann kam die Freundin Caroline Gutentag, die kam auch zu ihr.
Das war eine Freundin, weiß man das?
Ja, ich denke, das war eine Freundin. Ich habe den Namen Gutentag in Landau ein paar Mal im Zusammenhang gesehen.
Ah, okay.
Und so. Und so, dass die Gutentag in Landau sich kannten. Und dann Max, typische Geschichte, Max Landauer. Max Landauer hat es geschafft, tatsächlich nach New York zu emigrieren, aber Carolin, ihr Ehemann, leider nicht. Und sie würden dann alle nach Piaski deportiert und ermordet.
Sag nochmal, wer war Max Landauer?
Der Max war der Sohn. Und der ist nach New York emigriert, 1939.
Also der hat es irgendwie geschafft, hat die Mutter wahrscheinlich...
Das ist auch eine tragische Geschichte, dass die Kinder es oft geschafft haben, Visum zu bekommen, aber warum die Eltern es nicht bekommen haben, warum die eine Sohn und die Tochter nicht, Es war ein bisschen Glücksgeschichte, oder, Andreas? Die eine hat ein Affidavit bekommen für einen Menschen und dann haben sie gesagt, wer konnte es am besten in Amerika schaffen? Dann haben sie oft sexistischerweise den Sohn geschickt. Aber sie hätten auch die Tochter und den Schwiegersohn auch schicken können.
Ja, was haben die da bekommen? Wie heißt das?
Affidavit, das heißt, um ein Visa für zum Beispiel Amerika zu bekommen, brauchtest du ein Affidavit. Das heißt, irgendjemand hat eine Bürgschaft.
Also es musste ein Bürger in den Vereinigten Staaten oder in England sein, der quasi sicherstellt, wenn die Person sich nicht selber versorgen kann in dem Einwanderungsland, dass er dann quasi die Verantwortung übernimmt und die Kosten.
Man muss wissen, dass leider ein sehr antisemitisches Land war in die USA in den 30er Jahren. Sie wollen wenige Juden aufnehmen. Sie haben es unglaublich schwer gemacht. Sie hatten Quoten an alles. Und Frau Breckinridge Long in der Außenministerium hat sich das Lebensziel gesetzt, weniger Juden hier aufzunehmen in Amerika, das weißt du. Und dafür haben die Hürden sehr hoch gestellt und man musste es dafür wirklich glaubhaft machen, dass man genug Geld hatte, um diese Menschen aufzunehmen. Und deswegen gab es relativ wenige Juden. Und deswegen fanden sehr viel mehr Juden Unterschlupf in Shanghai oder in Bolivien oder Kuba oder irgendwo. Aber noch viel mehr haben gar keine Ausreise bekommen und wurden ermordet.
Also bei Familie Landauer war es eben so, Helene Landauer ist in München geblieben, war in München geboren, war nach Südafrika gegangen, war zurückgekommen, weil sie halt aus München kam, hatte offenbar nur 10 Jahre dort gewohnt, war verheiratet und hatte 2 Kinder und von den 2 Kindern hat es 1 in die USA geschafft.
Genau, und die andere, Carola mit ihrem Mann Oskar Steiner, sie wurden mit der Mutter ermordet. In Piaski in 42, in der zweite große Deportationswelle. 4.4.42 würden sie nach Piaski. Da nicht direkt ermordet, Andreas. Ich glaube, was danach passiert ist, du weißt mehr als ich. Ob sie dann in Transiten ermordet sind, woanders ermordet sind, auf jeden Fall in Piaski verlieren wir ihren Spur, oder?
Genau. Wir wissen eigentlich nicht genau, was in Piaski passiert ist. Wir wissen, dass viele dort zum Arbeitseinsatz kamen, Zwangsarbeit leisten mussten. Wir wissen, dass nicht wenige in Piaski schon ihr Leben verloren haben oder von Piaski aus weiter deportiert wurden. Aber wie gesagt, dort verliert sich die Spur und wir haben bislang keine Unterlagen, keine Quellen gefunden, die uns hier Aufschluss geben. Ich würde gerne nochmal zu der Einwanderungsthematik was sagen. Mhm. Also es war nicht nur die Entscheidung der Auswanderungswilligen, wo sie hingehen können, sondern das war in erster Linie die Entscheidung der Einwanderungsbehörden in den jeweiligen Ländern. Und da gab es, du hast es schon angedeutet, eine ganz klare Politik, dass man die jungen, die leistungsfähigen, die entwicklungsfähigen Menschen haben wollte und eben nicht die alten und diejenigen, die vielleicht sogar eine Krankheit mitgebracht haben. Also die wollte man nicht haben. Und deswegen ist auch zu beobachten, dass Emigration in erster Linie ein Phänomen der jungen Leute war und das Zurückbleiben und dann die Deportation in erster Linie die älteren Menschen der jüdischen Gemeinschaft betroffen hat.
Das war auch auffällig, als ich die Lebensdaten der 20 Menschen hier durchgeschaut habe, dass viele von denen auf jeden Fall deutlich über 50 waren. Was mir jetzt gerade gekommen ist, kommt uns das gerade irgendwie bekannt vor? Junge, leistungsfähige Menschen möchten wir haben. Also Entschuldigung, ich habe da gerade so ein Déjà-vu.
Ja, das war, du warst gerade in Kanada, Brigitte, und da ist auch bei denen dieses Punktesystem. Mhm,
genau.
Genau, wenn du jung und fit und qualifiziert bist, hast du viel bessere Chance einzuwandern als woanders, klar. Ich bin ja 71, und wenn ich sehen würde, dass es jetzt kommt, hätte ich alles getan, um rauszukommen. Ich denke es oft, du hast völlig recht, Andreas, die anderen Länder, vor allem die USA, wollten natürlich junge, leistungsfähige Menschen. Aber ich glaube, die älteren Menschen hatten immer das Gefühl, es kann doch nicht so schlecht werden, das ist doch meine Heimat. Das, ich habe für die gekämpft, ich habe meine Beine geopfert für den Ersten Weltkrieg, ich habe Eisernes Kreuz.
Genau,
und so. Und diese Einstellung, das ist Verrat an mich. Und die haben gedacht, es muss doch irgendwie besser werden. Ich denke, es war teilweise auch psychologisch, oder? Wie findest du das?
Mit Sicherheit. Man hatte hier seine Heimat, sein Lebensumfeld, seine sozialen Netzwerke und man war Deutscher, man war Bayer, man war Münchner.
Ja.
Und die Hoffnung, der Optimismus, dass es sich vielleicht doch mal zum Besseren wenden würde, das war sicherlich gerade bei den älteren Menschen sehr, sehr ausgeprägt. Das glaube ich auch.
Wollen wir noch einmal bei der Familie Landauer bleiben, was wir über die noch wissen? Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir in der nächsten Folge über die nächsten Menschen und ihre Geschichten und die Geschichte dazu reden.
Also was Andreas angesprochen hat, viele Menschen erlebten wirtschaftliche Not. Und 1938, wie viele Geschäfte, wurde diese Delikatessen-Kolonialwarengeschäft geschlossen, zwangsmäßig. Und wahrscheinlich vorher haben sie auch sehr viel Entbehrung erlebt. Wahrscheinlich Juden, kauf nicht bei Juden und so weiter, kann man sich vorstellen und so. Dann haben sie hier ausgeharrt, bis sie dann deportiert worden sind. Und das war dann 1942. Das heißt, sie haben 5 entbehrungsreiche Jahre hier in der Herzog-Wilhelm-Straße. Helene und ihr Carole und ihre Oskar, ihr Schwiegersohn. Max war, wie gesagt, 1939 schon weg. Und Louise Levy und all diese Menschen haben hier ausgeharrt, würde ich mal sagen, mit immer weniger Geld und immer mehr Verzweiflung. Man kann sich kaum das Bild vorstellen, das Bild machen, wie schlimm es gewesen war.
1942 sind sie deportiert worden. Das heißt, nach der ersten großen Deportationswelle, die wussten im letzten Jahr schon Bescheid.
Genau, die wussten, dass sie jetzt keine Zukunft hatten, eine grässliche Zukunft. Und wir werden mal erleben in weiteren Folgen, dass einige Menschen den Freitod deswegen gewählt haben, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber darüber reden wir in einer der nächsten Folgen. Für heute machen wir Schluss. Ich glaube, damit haben wir einiges zu verdauen, zu bedenken. Und damit wir nochmal Revue passieren lassen, über wen wir da gesprochen haben, kommen gleich nochmal die Biografien all der Menschen, über die wir heute gesprochen haben. Für heute sage ich danke, Andreas Häusler und Terry Swartzberg. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Tschüss.
Helene Landauer, geborene Meyer, wurde am 8. Oktober 1873 in München geboren. Am 11. Dezember 1890 hat sie in München den Kolonialwarenhändler Julius Landauer, der am 4. April 1854 in München geboren wurde, geheiratet. Das Ehepaar zog nach der Hochzeit nach Südafrika, wo sie 10 Jahre blieben und wo die Kinder Carola im Jahr 1892 und Max im Jahr 1894 zur Welt kamen. 1901 hat Julius ein Kolonialwarengeschäft mit Delikatessen in der Karlstraße 43 gegründet. Nach dem Tod des Ehemannes betrieb Helene das Geschäft weiter, bis sie es 1938 zwangsweise aufgeben musste. Im Geschäft arbeiteten auch Sohn Max, Tochter Carola und Schwiegersohn Oskar Steiner. Carola und Oskar, der am 5.12.1889 in Nürnberg geboren wurde, die beiden haben 1919 geheiratet. Die Familien wohnten bis 1937 in der Seidelstraße 9. Dann zogen sie in die Herzog-Wilhelm-Straße 5. Am 4. April 1942 wurden Helene Landauer, ihre Tochter Carola und ihr Schwiegersohn Oskar Steiner nach Piaski deportiert. Dort wurden sie ermordet. Ihr Sohn Max emigrierte im Februar 1939 nach New York. 1940 zog Helenes Schwester Luise Levy in die Herzog-Wilhelm-Straße 5. Sie wurde am 4. Januar 1878 in München geboren, war also 5 Jahre jünger als Helene. Luise heiratete am 23. Januar 1905 Martin Moritz Levy, der am 25. Juli 1875 geboren wurde. Das Ehepaar hatte ein Kind, Alfred, geboren am 9. Dezember 1905 in München. Der Ehemann Moritz Levy verstarb 1914. Danach betrieb Luise einen Kleinhandel mit Zigaretten, Zeitschriften und Zeitungen in der Zweigstraße 8. Am 4. April 1942 wurden Luise Levy mit Sohn Alfred und Schwiegertochter Luise nach Piaska deportiert, wo sie ermordet wurden. Zuflucht bei Helene Landauer hat auch Caroline Gutentag im Jahr 1839 gefunden. Sie wurde am 17. Dezember 1866 in Odratzheim im Elsass geboren. Am 21. März 1891 heiratete sie in Burgdorf den Kaufmann Jakob Gutentag, der am 26. März 1865 in Schlesowka in Schlesien geboren wurde. Das Ehepaar hatte 4 Kinder. Sally, geboren am 8. November 1892 in London, Lea, geboren am 7. November 1893 in Nürnberg. Arthur, geboren am 5. Juni 1895 in Würzburg. Und Selma, geboren am 31. Oktober 1896 in München. Carolines Mann Jakob verstarb 1914. Sohn Arthur fiel bei Verdun, Tochter Lea verstarb 1931 und sie selbst kam am 2. Juli 1942 mit dem Transport 211 nach Theresienstadt. Von den insgesamt 50 Personen dieser Deportation überlebte nur eine, die Shoah.
Das war Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.